Als Einstieg zur Predigt lese ich aus dem zweiten Königsbuch, Kapitel 20, die Verse 1 bis 19. Hier wird von zwei Begebenheiten aus dem Leben des Königs Hiskia von Juda berichtet. Die erste Begebenheit könnte man überschreiben mit: Hiskia wundert sich über Gott. Denn Hiskia ist krank und Gott greift auf ganz wunderbare Weise in sein Leben ein. Die zweite Begebenheit könnte man überschreiben mit: Gott wundert sich über Hiskia, denn Hiskia tut etwas, was Gott ganz und gar nicht gefällt. Also, zunächst der erste Abschnitt: Gott erhört Hiskias Gebet. Damals wurde Hiskia todkrank. Der Prophet Jesaja, der Sohn von Amoz, kam zu ihm und sagte: So spricht der Herr, bereite dich auf dein Ende vor. Du wirst von diesem Krankenlager nicht wieder aufstehen. Hiskia drehte sich zur Wand hin und betete: Ach Herr, denk doch daran, dass ich dir immer treu war. Ich habe dir mit ganzem Herzen gehorcht und stets getan, was dir gefällt. Und er brach in Tränen aus und weinte laut. Jesaja war erst bis zum mittleren Hof des Palastes gekommen, da erging das Wort des Herrn an ihn. Und er erhielt folgenden Befehl: Kehr um und sag zu Hiskia, dem Anführer meines Volkes: So spricht der Herr, der Gott deines Vorvaters David. Ich habe dein Gebet gehört und deine Tränen gesehen. Ich werde dich gesund machen. Am dritten Tag von heute an wirst du wieder in meinen Tempel gehen können. Ich gebe dir zu deiner Lebenszeit noch 15 Jahre dazu und werde dich und diese Stadt vor dem König von Assyrien retten. Um meiner Ehre willen und meinem Diener David zuliebe werde ich Jerusalem beschützen. Jesaja richtete die Botschaft aus. Dann sagte er zu den Dienern des Königs: Legt einen Verband aus gepressten Feigen auf die entzündete Stelle, dann wird der König gesund werden. Hiskia fragte Jesaja: Woran kann ich erkennen, dass der Herr mich wirklich gesund machen wird und ich schon übermorgen in seinen Tempel gehen werde? Jesaja antwortete: Der Herr wird dir ein Zeichen geben, an dem du erkennen kannst, dass er seine Zusage wahrmacht. Du hast die Wahl. Soll der Schatten auf der Treppe 10 Stufen vorrücken oder soll er 10 Stufen zurückgehen? Hiskia sagte: Es ist nichts Besonderes, wenn er ein wenig schneller vorrückt. Ich möchte, dass er 10 Stufen zurückgeht. Da rief Jesaja zum Herrn, und der Herr ließ den Schatten auf der Treppe, die König Ahas gebaut hatte, um 10 Stufen zurückgehen. Jetzt noch die zweite Begebenheit. Gott ist mit Hiskias Politik nicht einverstanden. Als der babylonische König Merodach Baladan, der Sohn Baladans, hörte, dass Hiskia von einer Krankheit genesen war, schickte er ihm ein Glückwunschschreiben und ließ ihm Geschenke überbringen. Hiskia empfing die Gesandten mit offenen Armen und zeigte ihnen alles, was er besaß: Silber und Gold, Gewürze und kostbare Öle, seine Waffenausrüstung und seine Lebensmittelvorräte. Alle Schatzkammern und Vorratshäuser in seinem Palast und in seinem ganzen Reich ließ er sie sehen. Da kam der Prophet Jesaja zu König Hiskia und fragte ihn: Was wollten diese Männer von dir? Woher kamen sie? Sie sind von weit hergekommen, antwortete Hiskia, aus Babylon. Und was haben sie in deinem Palast gesehen? Fragte Jesaja. Ich habe ihnen alle meine Vorräte und alle meine Schätze gezeigt, sagte Hiskia. Ich habe nichts vor ihnen geheim gehalten. Da sagte Jesaja: Höre, was der Herr dir sagen lässt. Alle Schätze in deinem Palast, die deine Vorfahren zusammengetragen haben, werden eines Tages nach Babylon weggeschafft. Nichts bleibt davon übrig. Auch von den Söhnen, die dir noch geboren werden, wird man einige nach Babylon verschleppen. Sie werden dort dem König in seinem Palast als Diener zur Verfügung stehen müssen. Hiskia sagte: Ich beuge mich unter die Entscheidung des Herrn. Und er fügte hinzu: Wenn nur wenigstens zu meinen Lebzeiten noch Frieden und Sicherheit herrschen.
Mit 25 Jahren wurde Hiskia König, also als junger Mann eigentlich, nachdem sein Vater Ahab eine gottlose Regierung führte. Hiskia konnte dann 29 Jahre regieren und starb dann mit 54 Jahren. Das war meistens so. Die Könige, die haben dann nicht irgendwann aufgehört zu regieren und dann kam der Nachfolger, sondern die sind gestorben und dann kam der Nachfolger. Hiskia war ein großartiger König. Erstaunlich, was er während seiner Regierungszeit erreichte. Er sorgte dafür, dass der Gottesdienst im Tempel wiederhergestellt wurde. Das heißt, der Tempel wurde gereinigt, alle Götzen wurden rausgeschmissen, Leviten und Priester wurden wieder in ihr Amt eingesetzt. Er sorgte dafür, dass diese Leviten und Priester auch wieder ernährt werden, dass sie ihren Dienst tun konnten. Das war eine enorme Reformation, die er durchgeführt hat. Ich nehme an, unter viel Kampf, unter viel Widerständen von Leuten, die vorher da das Sagen hatten und jetzt nun Hiskia sagte, was getan wird. Sogar das Passafest führte er wieder ein, das über 200 Jahre nicht mehr gefeiert wurde. Man muss sich das mal vorstellen. Dass sich die Leute überhaupt noch daran erinnerten und jetzt kommt dieser König und sagt, durch Meldeläufer im ganzen Volk, kommt nach Jerusalem, wir feiern das Passafest. Seit Salomo wurde das nicht mehr gefeiert. Und die Leute sind gekommen. Das Passa wurde wieder praktisch neu belebt. Ein ganz wichtiges Fest. Enorm. Die Schaffenskraft dieses Mannes und der Eifer, den er an den Tag legte für Gott. Auch die Anbetungsstätten im ganzen Land, die verteilt waren, die Götzen, wo Götzen verehrt wurden, ließ er alles abbrechen. Und das ging ganz bestimmt nicht ohne Widerstand, weil da bei Anbetungsstätten stehen Leute dahinter, die dort anbeten. Denen wird das einfach weggenommen, königliche Verfügung, und das alles wird vernichtet und es wird gesagt, hier werden nicht mehr Götter angebetet. Also dieser Mann hat wirklich etwas geleistet. Und selbst als Jerusalem von einer Großmacht, vom König Sanherib, von Assur belagert wurde, ließ sich Hiskia nicht einschüchtern. Er hätte ja kapitulieren können, weil der Sanherib, der hat alles überrannt. Der hat dann noch gespottet und gesagt, ja, ihr von Jerusalem, ihr, was meint ihr eigentlich, mit eurem Gott könnt ihr standhalten? Ich habe alle Götter vernichtet. Kein Volk eines, irgendeines Gottes konnte es schaffen, mir Widerstand zu leisten. Meint ihr in Jerusalem, ihr könnt Widerstand leisten? Damit eurem König, der ein bisschen da einen religiösen Spleen hat mit seinem Gott. Dann haben sie noch so gesprochen, dass das Volk den ganzen Spott mitbekommt. Und was sagt Hiskia zu seinem Volk? Sei tapfer und entschlossen. Erschreckt nicht und habt keine Angst vor dem König von Assyrien und seinem ganzen Heer, das natürlich eine riesige Übermacht war. Auf unserer Seite steht eine Macht, die stärker ist als er. Er stützt sich auf menschliche Macht, der König von Assur. Wir aber auf den Herrn, unseren Gott, der wird uns helfen und selbst den Kampf für uns führen. Das war doch ein mutiges Wort, finde ich. Einem schwachen Volk zu sagen, wir sind stärker als dieses riesige Heer, das vor unserer Stadt liegt und im Anzug ist. Natürlich, er hat schon etwas unternommen, hat die Stadt befestigt und alles gemacht, was er machen konnte. Aber die Assyrer waren in einer großen Übermacht. Und er sagt seinem Volk, sei tapfer und entschlossen, erschreck nicht, hab keine Angst vor den Assyrern, denn auf unserer Seite steht eine Macht, die stärker ist als er. Hiskia war im besten Sinne ein Eiferer für Gott. Mit ganzem Einsatz und ganzer Kraft kämpfte er um die Ehre Gottes. Und er tat dies alles, weil er seinem Gott mit ganzem Herzen gehorchen wollte. Darum ließ es ihm der Herr auch gelingen, heißt es in der Chronik. Er lebte und handelte entschlossen, ohne ein Vorbild zu haben. Hiskia hatte nur negative lebende Vorbilder. Sein Vater war ein sehr negatives Vorbild. Und dann hatte er noch die 10 Stämme Israels, die kurz vor ihm, noch zu seinen Lebzeiten, verschleppt wurden vom Assyrerreich. Weil auch dort eine gottlose Herrschaft war. Er hatte nicht ein Vorbild, dem er nacheifern konnte. Er war selber ergriffen von dem Gott Israels. Er wollte diesen Gott ehren mit ganzem Herzen. Hiskia war nicht nur ein fähiger geistlicher Führer, sondern selbst in staatspolitischen Belangen regierte er außerordentlich geschickt. Und als Bilanz über seinem Leben steht dann auch ein Satz, den vermutlich jeder gerne von uns über seinem Leben stehen hätte. Hiskia tat, was dem Herrn gefiel. So sagt es uns die Bibel. Schlicht aber schön, wenn das über einem Leben stehen kann. Doch gibt es im Leben dieses bewundernswerten Regenten eine dunkle Seite. Eines Tages, haben wir ja gehört, wurde er todkrank. Er war gerade einmal 39 Jahre alt. Und Hiskia weinte bitterlich, er wollte nicht sterben. Er wollte weiter regieren. Er war voll im Saft. Und er soll auf einmal sterben. Er weint bitterlich und jammert und klagt bei Gott. Und Gott gibt ihm 15 Jahre dazu. Und dann erdreistet er sich ja sogar noch von Gott ein Zeichen zu verlangen. Das war ja dann noch recht ein starkes Stück, finde ich. Und dann verlangt er noch vom Unmöglichen noch das Unmöglichere, dass der Schatten zurückgeht, nicht vorwärts. Nun, er konnte also 15 Jahre länger leben. Und das alles, seine vorbildliche Herrschaft, was er erreicht in seinem Volk, die Heilung von seiner schweren Krankheit, ließen Hiskia weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt werden und er war hoch angesehen als Regent. Aus vielen Ländern wurden Opfergaben für den Herrn nach Jerusalem gebracht und kostbare Geschenke für Hiskia, den König von Juda, denn er stand seitdem bei allen Völkern in hohem Ansehen. Bewerkenswerter Mann, dieser Hiskia. Aber mit dieser Verehrung seiner Person kam Hiskia nicht mehr ganz zurecht. Seine Lebensgeschichte erlitt einen tiefen Einbruch. Fast unbegreiflich, dieser wunderbare Mann versündigt sich gegen Gott, den er doch mit ganzer Kraft und mit ganzem Herzen verehrte. Darüber berichtet die Erzählung in der 2. Chronik. Wir haben übrigens die Lebensgeschichte von Hiskia finden wir dreimal in drei verschiedenen Büchern in der Bibel. Wir finden sie im Königsbuch, da haben wir es gehört. Wir finden sie in der Chronik, das ist jetzt der Vers, den ich lesen werde. Und dann finden wir sie noch im Propheten Jesaja. Und immer relativ ausführlich. Kein König hat es geschafft, in drei Büchern mit der gleichen Geschichte zu sein. Also offenbar eine sehr bemerkenswerte Persönlichkeit. Und Luther übersetzt das nun folgendermaßen, auf das möchte ich eingehen. Als aber die Botschafter der Fürsten von Babel zu ihm gesandt waren, um nach dem Wunder zu fragen, das im Lande geschehen war, verließ ihn Gott, um ihn zu versuchen, damit kund würde alles, was in seinem Herzen war. Ich lese es nochmal, 2. Chronik, Kapitel 32, Vers 31. Als aber die Botschafter, das haben wir ja gehört, diese Botschafter, die gekommen sind, der Fürsten von Babel zu ihm gesandt waren, um nach dem Wunder zu fragen, das im Land geschehen war, verließ ihn Gott, um ihn zu versuchen, damit kund würde alles, was in seinem Herzen war. Das ist ein Vers, der mich immer wieder beschäftigt, und als ich überlegte, was ich predigen sollte, kam mir am Abend, abends im Bett, also nicht gestern Abend, schon an einem frühen Abend, ich habe nicht erst heute Morgen die Predigt vorbereitet, ließ mich einfach dieser Vers nicht mehr los, aber ich dachte, okay, dann predigst du darüber. Das mache ich jetzt. Wer sich rühme, rühme sich den Herrn. Des Herrn habe ich das überschrieben. Und den ersten Punkt, den wir sehen, ist, Erfolg kann blind machen. Erfolg kann blind machen. Den zweiten, es ist nicht gleich verschrecken oder verschreckt mal, ist auch egal. Gott lässt uns fallen. Gott lässt uns fallen. Und das dritte, Leben als Empfangende. Wir leben als Empfangende. Hiskia war der absolute Erfolgsmensch. Heute würde er bestimmt in verschiedenen namhaften Magazinen und Zeitungen als der Unternehmer des Jahrhunderts gefeiert. Unzählige Interviews müsste er geben, denn die Menschen wollten sein Erfolgsrezept kennenlernen. Überall, wo Menschen erfolgreich sind, sie werden interviewt und jeder möchte wissen, warum seid ihr so erfolgreich? Weil jeder möchte es vielleicht irgendwie ein bisschen nachmachen. Er wäre bestürmt, er wäre auf den Titelseiten. Überall würden wir Hiskia sehen, jeder würde ihn kennen. Denn so heißt es in der Chronik. Alles, was er unternahm, gelang ihm. Das ist eine wunderbare Sache. Alles, was ich unternehme, gelingt mir. Alles, was ich anpacke, klappt. So steht es in der Bibel. Wir würden die Berichte über diesen Mann verschlingen und uns darüber freuen, dass hier ein Mann Erfolg hat, der mit ganzem Herzen Gott liebt, der nicht nur wirtschaftlichen Erfolg anstrebt, sondern der Verehrung Gottes viel mehr Gewicht gibt als dem wirtschaftlichen Erfolg. Das wäre doch der Prototyp des Unternehmens, den wir gerne hätten. Es gibt Unternehmer, ich habe auch schon Bücher gelesen, die erfolgreichsten Manager dieser Welt, die machen Geld wie Heu. Die wissen gar nicht mehr, wohin damit am Schluss. Aber, jedenfalls die Biografie, die ich gelesen habe, war an sich interessant und bemerkenswert. Aber dieser Mann fragte nicht nach Gott, das war ihm egal. Profit, das war eigentlich die Zielrichtung. Hier haben wir einen Mann, dem die Ehre Gottes noch viel wichtiger ist als Profit. Aber eben, diese Erfolgsgeschichte nimmt plötzlich eine verhängnisvolle Wende. Auf dem Höhepunkt seiner Macht scheint Hiskia in eine Art Schwindelanfall zu bekommen. Ihr wisst ja, wie das ist, wenn man Schwindel hat. Dann sieht man plötzlich nicht mehr alles so scharf. Er hat so eine Art wie Schwindelanfall bekommen. In der Höhe seiner Macht ist ein bisschen hochgestiegen. Und auf einmal wird ihm schwindelig. Er hat den Blick auf das Wesentliche verloren. Das heißt dann in biblischer Sprache, anstatt dem Herrn für die erwiesene Wohltat zu danken, wurde Hiskia überheblich. Er wurde überheblich. Plötzlich bildet sich dieser Mann ein, dass er der Ursprung des Segens war. Als die Gesandtschaft aus Babylon kam, um ihn für seine Weisheit und seine Heilung zu beglückwünschen, zeigte er ihnen seinen ganzen Reichtum. Und damit zog er Gottes Missfallen auf sich. Und vielleicht scheint uns das ein bisschen arg eigenartig. Warum missfällt das Gott? Warum reagiert Gott so hart gegenüber dem, was Hiskia hier tut? Das Problem von Hiskia war, dass Hiskia plötzlich von sich glaubte, dass er das alles geschaffen hätte. Er tat so, als ob das alles durch menschliche Schaffenskraft möglich gewesen sei. Natürlich hatte Hiskia viel gearbeitet, das will ich ihm nicht absprechen. Natürlich musste er große Kämpfe ausstehen und Anfeindungen durchhalten. Natürlich war er eine außerordentlich wichtige Persönlichkeit. Er war von großer Bedeutung. Aber er hatte vergessen, dass er ohne die Hilfe und den Beistand Gottes nie und nimmer es so weit gebracht hätte. Er würde nicht einmal mehr leben, erinnern wir uns. Er wäre schon tot, ohne Gottes Eingreifen. Gott hat ihm noch 15 Jahre geschenkt. Es ist so ähnlich wie bei Nebukadnezar. Ich weiß nicht, ob Sie sich an das erinnern. Nebukadnezar war ja auch sehr erfolgreich. Sehr erfolgreicher König. Und plötzlich überkommt es ihn, als er so auf seinem Palast rumspaziert, guckt er auf Babel. Und dann sagt er, das ist das große Babel, das ich erbaut habe, zur Königstadt, durch meine große Macht, zur Ehre meiner Herrlichkeit. Das war Nebukadnezar. Und ganz nah war das, was Hiskia getan hat. Das ist mein Reichtum. Seht, wie erfolgreich ich war, was ich geschaffen habe. Und die Reaktion Gottes auf Nebukadnezar, der ja kein jüdischer König war, ehe noch der König diese Worte ausgeredet hatte, kam eine Stimme vom Himmel, dir, König Nebukadnezar, wird gesagt, dein Königreich ist dir genommen. Es ist diese Überheblichkeit, die Hiskia ergriffen hat. Die Sünde des Hiskia bestand darin, dass er die ganze Ehre auf sich zog und so tat, als ob der Gott Israels nichts mit seinem Erfolg zu tun hätte. Als ob er der ist, der es geschafft hat. Er gab Gott, dem er letztlich alles zu verdanken hat, keine Ehre mehr. Wobei, dass wir uns nicht falsch verstehen, es ist nicht, die Bibel kennt diese Dings nicht, dass die meine Wenigkeit. Das ist ja ein bisschen in, oder? Das, Leute sprechen immer von meiner Wenigkeit. Also, man will immer weniger sein, als man ist. Da verstehen wir nicht, was die Bibel eigentlich meint, mit einem gesunden Selbstbewusstsein. Denn Hiskia hätte durchaus seine Leistungen aufzeigen können. Er hätte durchaus sagen können, ich habe das und das und das gemacht, es hat mich viel Kraft gekostet. Kein Problem. Es ist nicht so, dass man immer so tun muss, dass, als man nichts könnte. Nein, ich kann nichts und meine Wenigkeit schafft nichts und ich bin ein armes Mäuschen, ein kleines Würmchen und so weiter. Wenn wir das zum Exzess führen, dann landen wir am Schluss irgendwo in einer Behandlung. Das ist nicht die biblische Sicht. Ein positives Beispiel ist der Paulus. Der Paulus hat das gut gemacht. Im 1. Korinther Kapitel 15, Vers 10 schreibt er, dass ich trotzdem ein Apostel geworden bin, verdanke ich ausschließlich der Gnade Gottes. Und dass Gott mir seine Gnade erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen. Keiner von allen anderen Aposteln hat so viel gearbeitet wie ich. Was haben die anderen Apostel wohl gesagt? Der sagt das einfach, schreibt das noch, die Briefe werden noch verteilt. Offenbar weiß er das, keiner hat so gekrampft wie ich. Könnte man sagen, bitte, bitte, Paulus, sei bitte ein bisschen bescheidener. Sag doch wenigstens, mit meiner Wenigkeit habe ich eigentlich nicht so viel erreicht. auch wenn du viel erreicht hast, ist egal. Aber führ doch wenigstens die Bescheidenheit zur Schau. Das gehört sich doch. Nein, er sagt einfach, keiner von allen anderen Aposteln hat so viele gearbeitet wie ich. Vermutlich stimmt das auch. Aber, sagt er, wie ich schon sagte, nicht mir verdanke ich das Erreichte, sondern der Gnade Gottes, die mit mir war. Versteht ihr das? Das war das Problem des Hiskias. Nicht, dass er sagte, was er getan hatte, sondern dass er meinte, dass er es allein ohne Gottes Hilfe geschafft hat. Paulus macht das anders und sagt, ich habe viel gearbeitet, mehr als die anderen, aber dass das gelungen ist, ist nicht mein Verdienst, das ist die Gnade Gottes. Das ist gesundes Leben als Christen, gesunder Umgang mit dem, was Gott in uns hineingelegt hat und dem, was wir auch für Gott tun können. Hiskia ist in die Falle des erfolgsverwöhnten Menschen gelaufen. Der von Sünde gezeichnete Mensch zeigt hier sein hässliches Gesicht. Es bricht durch bei ihm, was Gott über uns Menschen sagt. Alles, was aus ihrem Herzen kommt, ihr ganzes Denken und Planen, ist nun einmal böse von Jugend auf. Plötzlich bricht das aus dem Hiskia heraus. Und übrigens ein bekannter Geschichtsschreiber, Herodot, der schrieb, bevor Jesus lebte, da ging es auch um Regierung und wer regieren kann, wem man die Macht geben sollte. Und das war jetzt nun kein Christ und kein Jude, sondern Heide. Jetzt müsste ich mal sagen, was der sagt. Finde ich verblüffend. Auch wenn man den allerbesten Menschen zu dieser Stellung als König erhebt, würde er seiner früheren Gesinnung untreu werden. Also seiner edlen Gesinnung. Selbstüberhebung befällt ihn aus der Fülle von Macht und Reichtum und Neid ist dem Menschen von Anfang an schon angeboren. Mit diesen Eigenschaften besitzt er aber auch schon alle anderen Lasten. Das steht nicht in der Bibel. Das sagt ein Heide über das menschliche Wesen. Das heißt, er sagt, wenn wir den allerbesten Menschen, den vorbildlichsten Menschen zum König machen, ihm alle Macht geben, er würde sich abwenden von seiner edlen Gesinnung, er würde berauscht von seiner Macht und sich selbst überheben. Dinge, die wir in unserer Gesellschaft, in unserer Welt immer wieder erleben. Wirtschaftsführer, die gute Arbeit tun, plötzlich sind sie auf einem Niveau und dann denkt man, was machen die dann, wie können die nur und so weiter. Wenn wir meinen, dass wir als Christen für solche Gefahren immun seien, dann täuschen wir uns sehr. Denn Paulus sagt zu den Christen, wer also meint, er stehe fest und sicher, der gebe Acht, dass er nicht zu Fall kommt. Das heißt, wir haben dasselbe Problem, dieselbe Gefahr. Wir können zu Fall kommen. Uns kann es in den Kopf steigen. Es ist übrigens keine Gesetzmäßigkeit, dass man zwangsläufig in diese Falle tritt. Also, es ist auch nicht gut, wenn wir einflussreiche Persönlichkeiten kennen, die auch Christen sind, und denen schon im Vorschuss sagen, der ist eh schon in die Falle getreten, weil mal irgendetwas sagt, was mir nicht passt. Der ist eh schon übermütig. Vielleicht ist er nicht übermütig, vielleicht habe ich ein Problem. Verstehe die Sache nicht ganz. Es ist nicht eine Gesetzmäßigkeit, dass jeder, der Einfluss hat, in diese Falle tritt. Aber je erfolgreicher ich bin, desto mehr muss ich mir dieser Gefahr bewusst sein. Denn je erfolgreicher ich bin, je mehr Menschen werden mich bewundern und ihrer Hochachtung Ausdruck geben. Und wir sollten immer diesen einfachen Spruch aus den Sprüchen im Ohr behalten. Auf Stolz folgt Sturz, nach Übermut kommt Untergang. Es ist so. Es ist bei Christen so, es ist bei Nichtchristen so. Irgendwann kommt der Untergang und manchmal gerade dann, wenn man es nicht denkt. Ich habe im Jakobus noch eine Stelle, die etwas, denke ich, die ist sehr hilfreich. Da ging es ja auch um Überheblichkeit von denen, die einflussreich sind. Und da heißt es im Vers 9 und 10, ein Bruder aber, der niedrig ist, rühme sich seiner Höhe. Also ein niedrig meint hier, der wenig hat, der eher arm ist, der soll sich seiner Höhe rühmen. Das heißt, er rühmt sich, dass er als Kind Gottes so in einem edlen Stand steht. Dass er wertvoll ist in den Augen Gottes. Jetzt sagt er, wer aber reich ist, rühme sich seiner Niedrigkeit, denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen. Also der viel hat, der viel Einfluss hat, der Reichtum hat, der soll sich nicht an seinem Reichtum ergötzen, sondern soll daran denken, dass das alles vergehen wird und dass er selbst vergeht, wie eine Blume verdorrt. Damit er auf dem Boden bleibt. Das Wichtigste im geistlichen Leben ist, die Bodenhaftung zu behalten. Dass man nicht abhebt. Wir können relativ schnell abheben, das kann ich euch sagen. Man kann relativ schnell abheben, auch im geistlichen Leben. Das zweite sehen wir, Gott lässt uns fallen. Wir sehen hier, Gott lässt es zu, dass Hiskia diesen Schritt tut, er hat ihn nicht gehindert. Gott ließ Hiskia machen, denn er sollte seinen eigenen Charakter erkennen. Hiskia sollte sehen, wer er ist, wenn Gott sich zurückzieht, wenn er auf sich selbst gestellt ist. Ich denke, dass das Gott manchmal auch in unserem Leben tut. Dass er sich wie zurückzieht. Wenn wir mit dem Kopf durch die Wand wollen, lässt er uns in diese Wand hinein den Kopf pressen. Wenn wir wollen, dann wollen wir. Dann lässt er es zu. Wir meinen immer, wir fänden es immer schön, dass Gott uns dann alles abhebt. Aber auf der anderen Seite wollen wir Freiheit. Wollen wir als Persönlichkeiten respektiert sein? Und auf der anderen Seite haben wir dann den Eindruck, wenn Gott uns nicht aufhält, hätte er einen Fehler gemacht. Wenn er uns nicht aufhält, haben wir einen Fehler gemacht. Es ist die Herausforderung, unseres Glaubens treu zu bleiben, Gott treu zu bleiben bis ans Ende unseres Lebens. Denn wir sind am Gelingen unseres Lebens als Christen mitbeteiligt. Wir leben im Spannungsfeld, dass Gott einerseits alles in uns wirkt, wie Paulus den Philippern sagte, ihr könnt es, denn Gott selbst bewirkt in euch nur das Wollen, nicht nur das Wollen, sondern auch das Vollbringen, so wie es ihm gefällt. Also Gott legt in uns den Wunsch hinein, etwas zu wollen und auch die Fähigkeit, es zu vollbringen. Aber tun müssen wir es selber. Das begreifen wir oft nicht. Wir meinen, wir können da sitzen und dann sagen wir immer so leicht, ja, Gott schenkt das Wollen und das Vollbringen ist wunderbar, dann knall ich mich in meine Couch rein und dann sehe ich mal, was passiert. Und nichts passiert, hat ja das Gott gewirkt, hat das gewollt und er hat den Tag vollbracht, dass ich hier bequem im Couch sitze. Die anderen sollen sich abmühen, wie sie wollen. Mich hat Gott das Wollen nicht in das so richtig hineingelegt. Er reißt mich nicht vom Stuhl hoch. Nein, das macht er nicht, das musst du selber machen. Nehme ich einmal an, Gott legt den Wunsch in dich hinein, in die Mission zu gehen. Und wenn ich gehe, dann wird er das Gelingen schenken. Nur ich muss gehen. Das muss ich selber tun. Gott nimmt uns nicht so an der Hand und sagt, jetzt machst du den Schritt und dann den Schritt, da kann ich dir bei dem Schritt noch helfen. Ich möchte es mit deinem Bild vergleichen. Es ist so, wie Gott uns ein vollgetanktes Auto hinstellt. Voll betriebsfähig. Ein Neuwagen eigentlich. Aber Neuwagen sind nicht vollgetankt in der Regel. Das hängt zwar von der Garage ab, wenn sie gut ist, dann tanken sie das voll. Und mit diesem Auto bekomme ich nicht nur ein vollgetanktes Auto, sondern ich bekomme die Garantie, jederzeit, überall, kostenlos zu tanken. Und ich bekomme die Garantie, jederzeit überall kostenlosen Service machen zu lassen. Aber Gas geben muss ich selber. Einsteigen und Gas geben muss ich selber. Und so ist es im geistlichen Leben. Gott hat uns ein vollgetanktes Auto hingestellt. Mit allen Garantien, allem drum und dran. Alles macht er. Aber ich muss selber Gas geben und schalten. Und ich kann das auch. Ich muss es nur tun. Ja, so ist es, heißt es im Petrusbrief. Gott in seiner Macht hat uns alles geschenkt, was wir zu einem Leben in wahrer Frömmigkeit brauchen. Er hat es dadurch getan, dass er uns Jesus Christus erkennen ließ, ihn, der uns in seiner Herrlichkeit und Kraft berufen hat. Gott hat uns alles gegeben, um ein Leben zu führen, das ihm gefällt. Und ich kann nie sagen, ich schaffe es nicht, ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Ich kann jedem auf den Kopf zusagen, du schaffst es. Warum? Weil Gott alles in dich hineingelegt hat, was du brauchst. Du kannst höchstens sagen, ich will nicht. Ich will nicht gehorchen. Ich will mich nicht aufmachen. Ich will lieber neidisch sein. Ich will lieber betrügen oder weiß ich was immer. Ich will lieber ungehorsam sein, als das zu tun, was Gott gefällt. Dann kann ich nicht sagen, ich schaff's nicht. Dann muss ich sagen, ich will nicht. Wenn ich will, schaffe ich's. Weil Gott alles in mich hineingelegt hat. Jeder von uns ist in der Lage und hat die Kraft und die Fähigkeit, ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Jeder von uns kann mit diesem Auto, das uns Gott hingestellt hat, optimal fahren. Er kann alle Hebel optimal bedienen. Er weiß alles. Und ihm wird alles beigebracht. Aber bedienen musst du sie selber. So ist das Leben. Auch das Geistliche. Es ist eben ein Kampf. Es ist ein Kampf gegen mich selbst. Diese Spannung zu leben. Ein Kampf gegen meine eigene Selbstsucht. Und diesen Kampf musste auch Paulus kämpfen. Er schreibt das ganz offen. Da bin ich ihm dankbar, dass er das gemacht hat. Für mich gibt es daher nur eines, sagt Paulus, ich laufe wie ein Läufer, der das Ziel nicht aus den Augen verliert und kämpfe wie ein Boxer, dessen Schläge nicht in die Leere gehen. Ich führe einen harten Kampf gegen meine Feinde. Stimmt das? Gegen was führt Paulus den Kampf? Das ist eine schöne Quizfrage. Wie? Nee. Gegen sich selber. Er kämpft gegen sich selber. Ich führe einen harten Kampf gegen mich selbst. Das müsst ihr mal zu Hause nachlesen. 1. Korinther 9, 26 bis 27. Einen harten Kampf gegen mich selbst. Als wäre mein Körper ein Sklave, dem ich meinen Willen aufzwingen. Denn ich möchte nicht anderen predigen und dann als einer dastehen, der sich selbst nicht an das hält, was er sagt. Mit anderen Worten sagt Paulus, mein geistliches Leben, mein Leben als Christ ist kein Spaziergang, ist nicht Jockey. Das geht nicht einfach automatisch ohne mein Zutun. Da bin ich voll gefordert. Und der größte Feind, gegen den ich zu kämpfen habe, der bin ich selbst. Dass ich nicht anderen predigen und selber verwerflich werde. Das ist der Kampf, den wir zu kämpfen haben. Und wenn wir vom geistigen Kampf sprechen, dann ist das der geistige Kampf gegen uns selbst. Der Kampf gegen unsere Selbstsucht, gegen unseren Neid, gegen unsere Eifersucht, gegen Lüge, gegen Betrug, gegen Unzucht. Das ist der Kampf, den wir zu führen haben. Solange wir auf dieser Erde sind, im Himmel ist es dann anders, zum Glück. Aber hier haben wir den Kampf zu kämpfen. Und vielleicht verstehen wir dann, wenn wir das so sehen beim Paulus, was Paulus dem Timotheus am Schluss seines Lebens schreibt. Das war nicht nur eine fromme Floskel, sondern es war eine kämpfte Wirklichkeit. Er sagt dem Timotheus, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe das Ziel des Laufes erreicht. Ich habe am Glauben festgehalten. Das war sein Kampf. Und zwar nicht nur in Theorie, in theoretischen Sätzen, sondern in der Praxis seines Lebens. Ich habe am Glauben festgehalten. Nun liegt der Siegeskranz für mich bereit. Die Gerechtigkeit, die der Herr der gerechte Richter mir an jenem großen Tag geben wird. Und nicht nur mir, sondern auch allen anderen, die in Liebe auf das Kommen von Jesus warten. Noch als Letztes, wir müssen lernen, als Empfangende zu leben. Alles, was wir sind und was wir haben, wurde uns geschenkt. Das finde ich ist so wichtig, dass wir das wie einbläuen, wie eintrichtern. Wir vergessen das immer wieder. So selbstverständlich es ist, keiner von uns hat sich selbst erschaffen. Glaub mir das. Keiner. Keiner von uns hat darüber entschieden, wo und in welche Familie er in die Welt kommen wird. Keiner von uns hat seine eigene Rasse bestimmt. Keiner von uns hat etwas dazu getan, ob er eher handwerklich, eher künstlerisch, eher akademisch veranlagt ist oder was auch immer. Ob wir in einem reichen oder armen Land zur Welt gekommen sind, hat keiner von uns bestimmt. Dass wir in der Schweiz leben, in einem reichen Land, das hat keiner von uns bestimmt. Warum sollen wir überheblich denken, über Menschen in armen Ländern zur Welt gekommen sind? Und trotzdem tun wir es. Ob wir in einer reichen oder armen Familie groß geworden sind, hat niemand von uns bestimmt. Wir sind einfach da, wo wir sind. Ob wir mit einem intakten oder mit einem behinderten Körper leben müssen, hat niemand von uns entschieden. Es ist einfach so, alles ist uns ins Leben hineingegeben. Auch dass wir in der Schweiz jetzt relativ verhältnismäßig gut leben können, das hat keiner von uns verdient. Und mag er noch so einen großen Konzern führen, vor 200-300 Jahren hat es in der Schweiz ganz anders ausgesehen. Da waren wir nicht die Reichsten in der Welt. Und trotzdem bilden wir etwas ein, als hätten wir das geschafft. Als seien wir die edle Nation, als seien wir praktisch die Nation, die dann gleich nach Israel kommt. Oder vielleicht sogar noch vor. Wir sind fast das richtige Weltevolk. So ist doch das. So schnell sind wir in diesem Denken drin. Dass wir stolz sind auf das, was wir haben. Und wir meinen, wir hätten es selber gemacht. Warum willst du auf irgendetwas stolz sein? Du bist doch in jeder Beziehung ein Empfangender. Das gilt auch im geistlichen Leben. Niemand hat die Rettung durch Jesus Christus verdient. Es ist ein freies Geschenk Gottes an dich. Alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Es ist frei geschenkt. Gott hat es uns zugeworfen. Niemand hat das je verdient. Jeder, der sagt, ich habe die Rettung durch Jesus verdient, der hat nicht begriffen, was Jesus für dich getan hat. Der ist vermutlich nicht gerettet. Der hat nicht gecheckt, um was es geht. Ich kann die Rettung nicht verdienen, die kann mir nur geschenkt werden. Ich kann nur als Empfangender leben, immer und überall. Ob ich Christ bin oder nicht, ich bin immer Empfangender. Dass wir Christen sind, ist ein Geschenk und deswegen können wir uns nicht rühmen. Rühmen können wir uns für Jesus, der für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist. Rühmen können wir Gott, der seinen Sohn gegeben hat. Es sollte so kommen, wie es in der Heiligen Schrift steht, sagt Paulus den Korinthern, wer sich mit etwas rühmen will, soll sich mit dem rühmen, was der Herr getan hat. Wenn wir Erfolg haben im Beruf, sollen wir uns mit dem rühmen, was der Herr getan hat. Er hat im Hintergrund die Hebel in Bewegung gesetzt, dass du dort bist, wo du bist. Er hat im Hintergrund die Hebel bewegt, dass du die Möglichkeit hast, ein Studium zu machen. Er hat die Hebel bewegt, wenn du die Möglichkeit hast, deine Gaben zu entfalten. Das können nicht alle, das ist ein Vorrecht, das wir haben. Wir meinen, wir hätten Anspruch dafür. Es gibt viele Menschen in dieser Welt, die können ihre Gaben, die sie in ihrem Leben haben, überhaupt nicht ausleben. Die können keinen Beruf lernen, überhaupt nichts. Und sind zum Teil noch 10-mal gescheiter, als wir hier alles können.